Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Es geht ja natürlich auch um diese ganzen anderen Themen wie KI und selbst wenn du dir überlegst, auch Zukunftsthema, Pflegenotstand. Würde man jetzt sagen, was hat denn das jetzt bitte mit Zukunft zu tun? Eine ganze Menge.
Und Dr. Burak Yildirim.
Arbeitsmarkt, Rente, Pflege, Gesundheitsleistung. Das sind reelle Gefahren. Das sind reelle Bedrohungen. Weil wir am Ende des Tages überlegen müssen, wie wir das finanzieren.
Endlich reden wir mal über ein Thema, lieber Burak, das uns beide schon lange beschäftigt und viele hoffentlich auch da draußen. Und dieses Mal werden wir philosophisch, so viel ist versprochen. Guten Tag, guten Morgen kann man nicht sagen, ich wollte sagen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Tag, guten Abend, wir bezeichnen abends auf. Was ist mit mir los? Ich bin, glaube ich, völlig drüber.
Ja,
vielleicht ist das Klima...
Einen wunderschönen guten Tag, sagen wir mal so.
So.
Damit sind wir doch gut dabei.
Finde ich auch. Es ist wahrscheinlich einfach auch das Klima, das mich ein bisschen matschig macht heute.
Ja, im Moment ist das Klima ja angenehm.
Ja, das stimmt. Es könnte eigentlich immer so bleiben.
Ja. Aber es könnte sich wandeln.
Das stimmt. Und es gibt Menschen, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Klima und die auf die wirkt es auch und auf die wirkt können auch Jahreszeiten und wenn sich etwas verändert und es verändert sich ja augenscheinlich was, dann macht das was mit denen und auch mit ihrer mentalen Gesundheit. Aber auch die Diskussionen um solche Themen wie das Klima machen Angst, machen nachdenklich und wirken auch auf unseren Alltag. Da gibt es jede Menge Studien, da gibt es jede Menge Stimmen. Da gibt es auch Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die ja sowohl von jungen Zielgruppen etwas verstehen, genauso aber auch wie den Verhaltensweisen und der mentalen Gesundheit, wie sieht so aus um oder wie steht es um die mentale Gesundheit von jüngeren Menschen, die sich um solche Themen Gedanken machen. Wobei ich auch sagen muss, dass mein Großonkel, der ja letztes Jahr gestorben ist und der wirklich 97 geworden ist, der war mental auch ein bisschen angeschlagen, immer dann, wenn es um so krasse Themen wie das Klima ging. Da konnte ich Stunden mit ihm darüber sprechen. Und hochspannend, kluger Kopf. Leider ist er nicht mehr. Aber, Burak, bevor wir jetzt wirklich dann in den Deep Talk eintauchen, im wahrsten Sinne, wie war der Mental Health Moment der Woche?
Ja, der war... muss man fast sagen, nicht abgesprochen, nahezu passend zum Thema und ereignete sich gestern Nachmittag. Da habe ich nämlich in der Praxis, in der Sprechstunde, einen ehemaligen Fußballkameraden, wie man so schön sagen würde, wieder getroffen. Der war mit seinem Sohn da, der Sohnemann, 15 Jahre alt, absolutes Top-Talent. Im Nachwuchsleistungszentrum eines rheinischen Fußballclubs. Und Junge hatte ein bisschen Probleme am Hüftbeuger. Toi, 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 nichts Dramatisches. Und ich hatte den jungen Mann, wie gesagt, mittlerweile 15, etwas länger nicht gesehen. Und wie das dann meistens so ist, dann siehst du so einen heranwachsenden Burschen mit ein bisschen Zeitverzögerung wieder und dann fällt dir auf, meine Güte, ist der groß geworden, meine Größe ist der breit geworden und so weiter. Und ja, und wie es halt so ist, auch das ist ja fast so wie Smalltalk, dann fiel das natürlich auch und ich sagte dann zu meinem Bekannten, ich meine, das wirst du die ganze Zeit schon hören, das höre ich über meine Kinder auch, aber deiner ist ja echt gewachsen, das ist ja unglaublich, seitdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und daraufhin sagte er, ja, das stimmt, aber du weißt ja, wie das ist. Wenn die Kinder wachsen, heißt das, wir werden älter. Und das ist natürlich nicht so gut. Och, da sage ich, nee, das sehe ich aber anders. Also ich genieße das Älterwerden in vollen Zügen. Oh, sagt der, warum das denn? Was hat das denn Positives?
Ja.
Habe ich gesagt, ja, ganz einfach. Jetzt schau mal, du bist 2 Jahre jünger als ich. Also wir sind, wie gesagt, ungefähr gleich alt. Und jetzt überleg mal, wie viel Fehler wir gemacht haben in unserem Leben, wie viele falsche Entscheidungen wir getroffen haben, wie viel Herzen wir gebrochen haben. Und jetzt meine ich nicht, um Gott, meine Frau wird sofort an die Decke gehen und sagen, was redest du denn da? Ich bin doch die Einzige, ist auch so. Ich hatte ja vorher. Dann lassen wir das. Auf jeden Fall gut. Auch Herzen. Ja,
alles. Du hast doch gesagt, ich will dich hatte. Du hattest keine andere.
Genau. Ja. Auf jeden Fall auch Herzen jetzt von einfach von vielen Menschen, ne? Freunden, ja. Bekannten und so weiter und so fort.
Ja.
Und wie gut es uns aber am Ende des Tages geht. Also mit anderen Worten, wir können so ein bisschen in den Rückspiegel gucken und obwohl wir viele Dinge falsch gemacht haben, und viele Dinge, wo man sagen würde, ah, das hätte ich aber jetzt im Nachgang anders gemacht, können wir aber nicht. Und trotzdem hat es uns in eine Situation gebracht, wo du sagen kannst, toi, 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 uns geht's gut. Wir haben ein gutes Leben, wir haben gute Leute um uns herum. Wir haben uns nach all den Jahren wiedergesehen, freuen uns jedes Mal darüber auch. Und deshalb habe ich gesagt, ich genieße das. Jetzt kommen hoffentlich noch ein paar weitere Jahre, in denen wieder einige Fehler gemacht werden, einige falsche Entscheidungen getroffen werden. Und dann blicken wir hoffentlich in 10, 15, 20, 30 Jahren wieder zurück und sagen, meine Güte, geht es uns gut. Und dazu fiel mir dann auch ein schöner Satz ein von Dale Carnegie. Ich kenne ihn nur als Schriftsteller. Er hat ein paar super Bücher geschrieben, aber das war so damals. Und von damals heißt, er ist geboren 1888. Gestorben 1955 und war Kommunikations- und Motivationstrainer. Also die gab es schon damals. Das ist kein neuer Spleen und keine neue Berufsgruppe. Also ja. Dale Carnegie war Motivationstrainer Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der hat einen schönen Satz gesagt, denken Sie daran, heute ist das Morgen, um das Sie sich gestern Sorgen gemacht haben. Und das passte einfach wunderbar in das Thema. Was wir ja heute auch ein bisschen bespielen wollen, nämlich um Zukunftsängste und was uns so alles triggert. Aber für mich war das halt schön aus dem Affekt, aus dem Smalltalk heraus, dass ich mir einfach klar gemacht habe oder mir einfach klar wurde, ne, ich finde das Älterwerden schon cool.
Das ist gut, das gibt mir Hoffnung, um das mal so zu sagen.
Das hoffe ich.
Ja, doch. Doch, also ich meine, deine Kinder sind deutlich älter und du und dein Kumpel, ihr habt ja viel Vorsprung und ich höre mir sowas immer gerne an, weil natürlich macht das was mit einem, wenn man Kinder hat und wenn die älter werden und wenn die so klein sind und plötzlich machen sie Riesensprünge und dann siehst du es selber, wenn du mal so Fotos anguckst von dem Jahr, was das so für ein Pimp war und dann siehst du ein Jahr weiter und denkst so, geht das jetzt auch so schnell weiter, um Gottes Willen? Und wie ist es eigentlich mit mir? Guck, ich muss auch mal in den Spiegel gucken, bin ich jetzt ein bisschen älter geworden? Vielleicht. Also, da gehen schon Gedanken durch den Kopf. Das war sicher. Ganz sicher.
Das glaube ich. Wie war deine Woche?
Oh, du eigentlich im Grunde genommen sehr gut. Es gibt auch ein Mental Health Moment der Woche, der wirklich, wirklich, wirklich toll war, der eigentlich erstmal, wie soll ich sagen, nicht gut anfing. Ich hatte in 24 Stunden musste ich quasi 1000 Kilometer zurücklegen und dann auch währenddessen noch einige Termine machen. So, ich hatte etwas Zeitdruck auf dem Rückweg und musste vor allen Dingen die letzte Fähre auf eine Insel bekommen. Ich war gut im Zeitplan. Also ich hatte das alles getaktet, ich war einmal in meinem Leben strukturiert und ich habe wirklich jeden Termin geschafft, das war alles gut, ich bin rechtzeitig losgefahren, ich hatte einen Puffer für die Fähre von einer halben Stunde. So, dann war ich 11 Kilometer vor dem Ziel und dann sah, dass die Tankanzeige gerade im roten Bereich war, also gerade reinrutschte. Ich dachte mir, okay, ab jetzt 50 Kilometer. Und ich fuhr und es waren noch 11 Kilometer und auf einmal macht es blub, 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 blub. Vorbei. Und ich stehe mitten auf der Autobahn auf dem Rennstreifen. Es war schon spät. Und ich denke so, das kann doch nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Guck auf Google Maps, die nächste Tankstelle, 3,4 Kilometer. Ich sagte, okay, kannst du das schnell hinlaufen, Sprit holen? Zurück, tanken, los. Nee, schaffst du nicht mehr. So viel Puffer hast du nicht mehr. Also, um die Geschichte etwas abzukürzen, plötzlich hielt ein uralter Toyota aus den 90ern mit quietschenden Reifen. Ein sehr junger Kerl stieg aus und sagte, was ist los? Und ich so, ich total peinlich, Sprit ausgegangen und diese Anzeige hier funktioniert augenscheinlich nicht so richtig gut. Und sagte, ah, ist kein Problem, ich rufe mal schnell einen Kumpel von mir an, der ist Mechaniker, der hat immer einen Kanister dabei, wenn wir Glück haben, fährt er gerade irgendwo rum und der hat eigentlich immer einen Kanister dabei. Dann hat er den erreicht, der kam mit dem Kanister vorbei, hat mir 2 Liter gegeben, ich bin losgefahren, ich habe die Fähre nicht mehr geschafft, leider. Musste dann am nächsten Morgen fahren, hab mir natürlich ein Hotelzimmer genommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat so gut getan, dass diese beiden Menschen da einfach waren und der Junge, der erst angehalten hatte, ist dann auch so lange geblieben, bis sein Kumpel da war, hat mir dann auch noch, als ich im Hotel ankam, noch eine Nachricht geschrieben, ob alles okay ist, ob ich irgendwo untergekommen sei. Und dann dachte ich mir so, wie oft fahren wir eigentlich so an der Autobahn an Leuten vorbei, die Panne haben? Und wie oft halten wir und fragen, ob alles in Ordnung ist? Um ehrlich zu sein, habe ich das in den letzten Jahren 0 Mal gemacht.
Also ich noch weniger.
Du noch weniger. Guck mal. Siehst du? Und ich kann dir sagen, ich werde beim nächsten Mal anhalten. Und auch beim übernächsten Mal und beim überübernächsten Mal. Weil du einfach nicht weißt, ist da jemand im ADAC oder geht es einem vielleicht auch körperlich gar nicht so gut oder was ist da eigentlich? Ja. Und das ist eine ganz klare Geschichte. Das war so erholsam. Da haben mir 2 junge Leute gezeigt, was für ein ignorantes Arschloch ich teilweise bin, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und das werde ich ändern. Das ist ein sehr intensiver Mental Health Moment der Woche gewesen. So viel kann ich sagen.
Gut, dass du dich jetzt in der Folge 67 endlich outest.
Oder?
Und ich das nicht sagen musste. Genau. Also, damit das klar ist, Gott sei Dank. Jetzt kann ich ja noch offener sprechen hier.
Ja, jetzt kannst du, lass alles raus. Lass alles raus. Jetzt ist es raus.
Ja, man muss aber auch sagen, es wird einem sehr suggeriert, dass Pannen vorgetäuscht werden und dann wird man entführt und
ja.
Diese Sachen halt. Ne?
Ja. Jemand steckt dir die Zunge in den Hals und so.
Es gibt Filme darüber und Dokumentationen.
Oh ja, da gibt es sehr viele.
Also ich fand, das war sehr mutig von den beiden. Das war sehr mutig.
Sag mal, was ist denn los? Was habe ich denn getan? Sehr,
nein, nichts.
Was denn, nur weil ich
dieser dann, eine sein.
Du ich könntest, könnte, hättest so diese wie eine ich aussehe, sein.
Ja. Wie hieß denn dieser Film hier mit? Ach, wie hieß der denn hier? Der so ein ganz komischer, wo hier mit Javier Bardem, wo der so ein Auftragskiller
oder was so guckst du für Filme?
Doch, der ist ganz berühmt. Ach, jetzt fällt mir
ach
der
ja,
Film nicht ein.
Ach ja, ich weiß, was du meinst.
Ach. Ach Mensch. Javier Bardem und dann tötet der einen mit so einem. Mit so einem Druckluftgerät, also ganz komisch.
Was?
Ganz kurioser Film. Aber der lohnt sich. Also der ist ein bisschen, ich finde, der ist ein bisschen geisteskrank. Aber der lohnt sich. Aber okay. Wie heißt der denn nochmal?
One on One.
Nein.
Ah ja, No Country for Old Men.
Ja, genau.
No Country for Old Men.
Richtig. Und jetzt wirst du natürlich nochmal lachen. Das letzte Mal, dass ich Javier Bardem in der Rolle gesehen habe, war in so einem Meme auf Instagram. Mhm. Und es war in Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der Flugzeugbauer Boeing, der hatte ja so ein paar technische Probleme. Da sind ja so, in dem ein oder anderen Flugzeug ist auf einmal die Tür aufgegangen und so weiter. Das hat man, glaube ich, mitbekommen. Was man nicht so mitbekommen hat, ist, dass innerhalb eines Monats 2 Whistleblower, die gegen Boeing ausgesagt haben in Amerika, die sind beide gestorben.
Oh.
Und der, genau, ne, so ein bisschen unter mysteriösen Umständen. Hm. Und dann kam halt dieses Meme nach dem Motto, weil es kam eine Schlagzeile in den Medien in Amerika, weiterer Whistleblower von Boeing sagt aus. Und dann haben die dazu den Javier Bardem abgebildet oder haben dann dazu geschrieben, der nächste Anruf beim Auftragskiller geht ein. Und deshalb kam ich da so ein bisschen drauf mit der Nummer, die du da vorgetäuscht hast, mit deiner Panne und so weiter.
Ja. Jetzt hast du mich.
Javier.
Ja, nenn mich einfach Javier. In Zukunft.
Doch, schöner. Hört sich ja gut an eigentlich. Du bist ja auch so ein spanischer Typ. No country for old men.
For old no men vor allen Dingen. Danke.
Genau, danke für Miguel nichts. Kleiss. In der Hauptrolle, Miguel Kleiss.
Javier Kleiss, ja, genau.
Ja, wunderbar. Also ich merke, die Folge wird gut.
Ich glaube auch. Wir sind wieder dort, wo wir aufgehört haben.
In Folge 1,
ja genau, richtig. Genau. Ja, Burak, Zukunftsangst. Was macht dir Zukunftsangst? Und wie wirkt sich das auf deine mentale Gesundheit aus?
Ja, mir macht die Zukunftsangst anderer Leute Angst.
Oh.
So muss man es eigentlich ausdrücken. Weil ich mir ehrlich gesagt Gedanken über die Zukunft mache, sollte man, denke ich, auch ein Stück weit, entweder für sich selber oder auch für die Kinder und für Familie, vielleicht sogar auch für Freunde und Bekannte, wenn man die Aufgabe mit übernehmen möchte. Aber die Gedanken, die ich mir mache, die haben 0,0 Angsteinfluss oder irgendwelche Befürchtungen. Einmal natürlich, weil man jetzt, bin ja nicht der Älteste auf dem Planeten, aber man hat ein bisschen was erlebt. Man hat auch Dinge erlebt, wo man sich schon die Frage gestellt hat, ui, wie könnte es da in Zukunft weitergehen? Oder ist die Zukunft eher trüb oder eher dunkel? Und wenn man das halt mal so ein bisschen umspielt hat und das ein oder andere erreicht hat, dann wird einem, was die Zukunft angeht, eher nicht bange. Oder mir zumindest nicht. Und ich versuche, diese Themen, die auf uns einprasseln, einige Ängste oder anders formuliert, einige Gefahren, die sind reell. Die sind auch faktisch belegbar. Und mit denen sollte man sich auch beschäftigen, weil das Schöne ist, dass man die auch beeinflussen kann. Kann ich auch gerne das ein oder andere Beispiel im Laufe der Folge bringen. Und einige Dinge sind allerdings, sind zwar potenzielle Gefahren, aber die wir sicherlich auch teilweise massiv überschätzen, die meiner Meinung nach auch teilweise konstruiert sind. Entweder weil man es nicht besser weiß, um es mal smart, nett, höflich auszudrücken, oder man weiß es besser und denkt sich, boah, lass die Leute mal ein bisschen grübeln. Die können ruhig mal ein bisschen beschäftigt werden da draußen. Und wenn man sich halt mit diesen Themen beschäftigt und man sich die Mühe macht, sich da ein bisschen einzugrooven und einfach auch da wiederum Fakten sprechen zu lassen, dann kann man das ein oder andere wirklich enorm aushebeln. Und deshalb mache ich mir keine Sorgen um die Zukunft und ich habe auch keine Zukunftsängste, aber es macht mir tatsächlich, ich habe eher so ein bisschen Bammel davor, wie die Leute auch in meinem Umfeld mit dem Thema Zukunft und den damit verbundenen und kreierten Ängsten, nennen wir es mal so, und Zweifeln umgehen. Hast du denn irgendeinen Topic, bei dem du sagst, ja, das ist schon ein Thema?
Naja, also du bist ja also auch Vater und ich inzwischen auch. Und es ist so, dass man sich schon dann Fragen stellt. Und ich finde auch, als verantwortungsvoller Mensch wird man wahrscheinlich diese Fragen auch irgendwie im Kontext des Kinderkriegens auch an sich und an andere Stellen. Und das bedeutet unmittelbar, dass man überlegt, kann man guten Gewissens Kinder in diese Welt setzen? Und weil sie sich mit Themen auseinandersetzen müssen, mit denen wir uns auch schon auseinandersetzen, die Generation davor vielleicht auch, also mehr oder weniger. Und können wir ihnen das zumuten? Denn wenn du weißt, es gibt zum Beispiel so ein sperriges Wort wie Generation Klimaangst, gibt es. Da gab es im ZDF eine ganz schöne Reportage im Februar. Wenn du dann auch Schlagzeilen liest wie Klimakrise zögern junge Menschen mit dem Kinderkriegen aus Angst vor der Zukunft. Und ja, das tun sie und da gibt es Studien drüber. Wenn du natürlich auch solche Themen wie ChatGPT, KI-Technik nimmst, ältere Menschen haben richtig Angst davor, weil sie auch so Szenarien im Kopf haben, ich kann das nicht mehr steuern. Maschinen übernehmen die Macht und Algorithmen killen sich selber durch Algorithmen. Also alles Metaebene natürlich, aber das macht Angst. Dann haben wir Krisen gehabt. Ob das Corona ist, Ukraine-Krieg, Klimakrise, all diese Krisen. Wir haben über das Thema Resilienz gesprochen und wie man sie stärkt. Riesenthema. Und wenn du mich fragst, das läuft alles mit rein in Überlegungen, die ich mir zumindest gemacht habe. Ich habe dann, wie man jetzt unschwer erkennen kann, mich dafür entschieden oder wir haben es dafür entschieden. Aber es war auch schon nochmal Thema. Und ich finde auch es total okay, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich selber bin auch immer wieder am Punkt, dass ich safe sage, wir tun eigentlich viel zu wenig. Weil es klar ist, dass es Veränderung braucht, dass wir unsere Verhaltensweisen überdenken müssen und ändern müssen, dass wir und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle plötzlich E-Autos fahren, sondern da gibt es ja halt wirklich, das fängt ja schon dabei an, dass wir vielleicht einfach auch mal, wenn wir am Strand spazieren gehen und wir sehen, da ist irgendwie ganz schön viel Plastikmüll, dass man dann irgendwie das Zeug aufhebt und dann nächsten Mülleimer bringt. Kleinigkeiten. Wir haben mal über Plogging gesprochen. Ach, es gibt so viele Sachen. Und das sind alles Dinge, die gehen mir natürlich durch den Kopf. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn du mit jüngeren Menschen sprichst und mit Generationen sprichst oder auch mit alten Leuten sprichst. Da ist ganz viel Angst irgendwie im Raum. Und ich kann das sehr gut verstehen, weil das natürlich auch, naja, elementare Dinge sind. Corona, guck mal, was haben wir, wenn man hinterher drüber nachdenkt, was haben wir da alles getrieben während dieser Corona-Pandemie? Was für Wahnsinnsszenarien, wie in einem ganz schlechten Hollywood-Film, wenn man sich das jetzt nochmal so überlegt. Wir sind alle wir haben uns angestellt in langen Schlangen, um uns ein Wattestäbchen in die Nase rammen zu lassen und haben brav gewartet, bis das Labor gesagt hat, negativ, positiv. Also das waren ja teilweise apokalyptische Zustände. Du siehst Bilder von Eisbären, die ertrinken, weil sie keine Scholle mehr haben. Du siehst, also es ist wirklich überall, wo, wenn man mal genauer hinguckt, droht quasi das Leben zu enden. Und das macht natürlich was mit einem. Und mit mir macht es auch viel, gebe ich zu. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die ganze Woche lang, yeah, was ist das für ein geiles Leben und yippie, yeah, und alles andere ist mir scheißegal. So ist es nicht bei mir. Und auf mich hat es eine gewisse Wirkung und ich bin ja, hab's vorhin ja im Vorgespräch erzählt, dass ich jetzt wieder viermal die Woche laufen gehe. Und unter anderem auch deshalb, um den Kopf klar zu kriegen wieder und um Gedanken zu ordnen.
Also grundsätzlich, damit man das nicht falsch versteht, mir geht das ja auch nicht am Arsch vorbei. Hm. Zumal ich ja dann spätestens irgendwann die Verantwortung dafür übernehmen muss, drei Kinder in die Welt gesetzt zu haben, wenn die mich an den roten Stuhl fesseln und sagen, hör mal, was hast du denn mit der Mama damals für eine Idee? Ne? Konntet ihr nicht besser verhüten oder wolltet ihr nicht? Was habt ihr uns hier übergeben oder überlassen? Das Schöne ist nur, dass das de facto, auch wenn das Thema Corona das ein oder andere Jahr in Anspruch genommen hat und auch das Thema Klima jetzt sehr populär ist. Aber es sind am Ende des Tages nur Momentaufnahmen und werden bei gegebenem Zeitpunkt oder zu gegebenem Zeitpunkt letztendlich auch für eine neue Momentaufnahme wieder hervorgezogen. Aber das muss man jetzt, also ich sag mal so, bevor das jetzt so leer klingt, ich habe ja vorhin kurz gesagt, für mich, also das, wenn es neben meiner Berufserfüllung wichtig war natürlich, dass ich studiert habe und das ein oder andere auch im Studium gelernt habe und anwenden kann. Das Schöne ist nur gewesen auch, dass ich eben einen naturwissenschaftlichen Bereich hatte, dann natürlich einen medizinisch-wissenschaftlichen Bereich. Und da geht es natürlich immer so ein bisschen auch um Studien, eben auch um Themen, jetzt nicht nur reine Studien im Sinne von Umfrageergebnisse, sondern natürlich auch Schaffen von Fakten. Und ich bin jetzt nicht so ein Studien-Nerd gewesen, war ich damals nicht, bin ich heute auch nicht. Ab und zu macht es Sinn, die ein oder andere Studie auch miteinander zu vergleichen und vor allen Dingen eben rauszuarbeiten, warum Studien teilweise einfach auch der größte Müll sind und nicht das Papier wert, auf dem sie digital gedruckt wurden. Und aber es gibt natürlich so Themen, wo man dann versucht, auch im Alltag das ein oder andere ein bisschen besser zu verstehen. Du hast vorhin ein Keyword oder ein Buzzword, würde man heute vielleicht auch sagen, fallen lassen, nämlich E-Auto. Oder grundsätzlich halt E-Mobilität, was natürlich auch ein Riesenthema ist, weil jetzt versuchen viele auf Elektro umzustellen und so weiter und so fort. Aber wie die wenigsten, auch da in diesem Bereich, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, ab wann ein E-Auto denn von der CO2-Bilanz, und es geht ja nur um CO2, ich habe das schon mal in einer Folge mehrmals unterstrichen und habe gesagt, wenn wir nur einen einzigen Faktor nehmen und damit eine Modellberechnung machen, weil wir berechnen auf anhand von Modellen und es ändert sich ein Faktor irgendwann mal. Und ich habe das damals auch mit dem Beispiel Corona gebracht. Wir haben irgendwann mit der R-Zahl angefangen und irgendwann waren es die Neuerkrankungen, dann waren es die Neuemissionen gefühlt und so weiter. Und irgendwann hat man sich gedacht, weißt du was, wir beenden das. Jetzt wissen wir, dass auch das mit der Impfung teilweise nicht ganz so cool war. Also das Schöne ist, wird ja, also viele vergessen das leider da draußen, mit, also was wir für ein, was wir auch medizinisch, ich habe das damals auch nochmal klar betont, wir haben medizinisch großen Käse gebaut zu dem Zeitpunkt, der jetzt auch letztendlich nachgewiesen wurde, also belegt wurde. Aber das hat natürlich zu einer Thematik geführt, die Leute leider bis heute einfach massiv beschäftigt. Du hast eben Klimaangst gesprochen. Ich würde das Thema Virusangst, Schrägstrich Krankheitsangst damit reinbringen. Und wir wissen heute, dass es zum Teil einfach eine surreale Angst war, unabhängig davon, dass an Viren und an Bakterien täglich, stündlich, minütlich Menschen sterben. Das ist, gehört einfach dazu. Das ist leider so. Aber was wir daraus gebastelt haben, fand ich enorm. Aber wenn wir zu dem Thema E-Autos nochmal kommen. Und jetzt ist natürlich Automobilstudien, das haben wir jetzt nicht in der Medizin in der Regel, aber es gibt halt verschiedene Studien, die halt sagen, so ab ungefähr kleine Fahrzeuge, ab ungefähr 60.000 bis 80.000, also 60.000 Kilometer im Vergleich zum Benziner und 80.000 Kilometer im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug, fängt ein kleines Fahrzeug an, sich zu rentieren. So, wenn wir aber schon in die Bereiche gehen, große Autos und größere Akkus, größere Batterien, dann ist es so, dass erst ab 150.000 Kilometer es sich anfängt zu rentieren auf CO2-Basis. Und ab 200 oder bei 200.000 km/h Laufleistung liegt der Vorteil eines großen Fahrzeugs im Vergleich zu einem Diesel bei 7%. So, wer fährt heutzutage sein Fahrzeug noch mit 150 bis 200.000 Kilometern. Du hast ein wunderbares Beispiel natürlich vorhin mit dem Mental Health Moment der Woche gebracht, nämlich, dass einer mit einem alten Toyota 90er Jahre da vorbeigefahren ist. Mhm. Der hat ein paar hunderttausend am Tacho.
300.000.
Richtig. Aber heutzutage, wer fährt 150 bis 200.000 Kilometer? Das ist die, wenn überhaupt, die maximale Fahrleistung eines Autos, das, wonach dann durchschnittlich in Deutschland das Fahrzeug gewechselt wird. Also mit anderen Worten, bis wir in den CO2-Genuss eines Elektrofahrzeugs kommen, ist dieses Auto schon wieder getauscht. Heißt im Umkehrschluss, das ist völliger Bullshit. Genauso, wir stellen uns ja nicht die Frage, wir stellen uns ja nur am Ende die Rechnung oder stellen die Rechnung auf, wie ist es im Vergleich E-Auto, Benziner versus Diesel. Wir machen uns gar keine Gedanken darüber, dass wir ja, um gleichzeitig die CO2-Emission zu reduzieren, was ja angeblich das Ziel sein soll, müssen ja diese Bakterien, sag ich schon, diese Batterien hergestellt werden. Dafür brauchen wir Salze, dafür brauchen wir seltene Erden. Dafür richten wir biologisch Schaden an. In Teilen dieser Welt. Und die werden nicht gegengerechnet. Diese biologischen Schäden, die wir anrichten, werden nicht gegengerechnet zu einem Fahrzeug, was wir dann keine 200.000 Kilometer fahren.
Ja.
So, und deshalb sind das alles so Dinge, wo ich sage, nee, das, ich stelle nicht um auf E-Auto. Ich fahre Benziner und Diesel. Fertig. So, die sind gefiltert. Ich versuche wenig zu fahren. Weil das ist die beste Art, um CO2-Emissionen zu unterdrücken. Ich versuche wenig zu fahren. Muss ich aber länger fahren, fahre ich Spritti. Fertig. Weil es macht keinen Sinn. So, und dass es auch gleichzeitig keinen Sinn macht, kriegen natürlich auch wieder die wenigsten mit. Weil in einem Atemzug sagen BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen, ja, klar, Riesenoffensive, wir stellen auf E-Autos um. Die letzten Quartalszahlen dieser drei Unternehmen waren derart, ich möchte nicht schlecht oder mies oder, ich lass mal die Bewertung aus. Die Quartalszahlen waren derart, dass das Management gesagt hat, nee, unser Fokus liegt auf Verbrenner. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn Tesla oder, Verzeihung, BYD oder Xpeng aus China ein Elektrofahrzeug herstellen und verkaufen, machen die ein Fahrzeug Gewinn. Weil jedes Fahrzeug, was die herstellen und verkaufen, fließt als Plus in die Kasse. Wenn Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen ein Elektroauto verkaufen, heißt das, dass sie gleichzeitig einen Verbrenner nicht verkaufen. Also mit anderen Worten, die ersetzen 1:1 das Fahrzeug, müssen aber natürlich die Preise hochsetzen, um mehr Profit zu erzielen. Und das geht auf Dauer irgendwann nicht, weil der Konsument sagt, der ja eigentlich CO2 reduzieren möchte, nö, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Da ist Dacia günstiger, da ist ein E-Auto aus China günstiger. Dass das E-Auto aus China, wie das hierher transportiert wird und wie viel CO2 dabei verbraten wird, nämlich mit Transportschiffen, auch das wird nicht gegengerechnet. Deshalb muss man das manchmal runterbrechen und sagen, ey, eigentlich ist das ja Käse. Und während wir auf CO2-Emissionen verzichten und uns am Fernseher den Super Bowl anschauen, starten nach Abpfiff 700 Privatjets aus Las Vegas. 700 Privatjets. Und wir reden hier von CO2 runterfahren. Wir werden in Deutschland, und wir sprechen ja nur für Deutschland, wir werden mit paar und 80 Millionen Einwohnern die Welt nicht retten. Wir werden die Welt nicht retten. Aber ja, wir sind diejenigen, wir sind aber diejenigen, die größte Angst haben. Siehe dazu auch unsere Folge German Angst. Das ist ein verbriefter Begriff. Wir sind berühmt in der Welt als German Angst. Das muss man sich mal vorstellen. Und das leben wir. Und das leben wir in vollen Zügen.
Ja, aber es ist auch so, dass wir nicht nur das, sondern dass wir auch einen in Deutschland einen Begriff geprägt haben, der nennt sich Future Shock.
Ja.
Und das ist tatsächlich, geht in eine ähnliche Richtung. Da gibt es aber auch eine Zukunftsforscherin, Florence Gaub, die vor nicht allzu langer Zeit in der Zeit ein sehr, sehr gutes Interview gegeben hat. Und zwar darüber, wie ein Land den Pessimismus überwinden kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich nachhaltig beschäftigt. Vor einigen Jahren war es ja noch so, dass wir gesagt haben, ach komm, egal wie, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir gehen nach vorne, wir machen unsere Wirtschaft fit, wir haben auch Bock, was zu reißen und so weiter. Inzwischen ist Deutschland ein Land der Jammerei geworden. Und wenn man sich mal überlegt, und das ist, was schätzt du, wann hat das angefangen mit wirklich harten Diskussionen rund um das Klima in Deutschland?
Wann? Ende der 80er.
Seit den 70er Jahren.
Oh, da war ich ja nah dran.
Warst du richtig nah dran? Ja, doch, richtig gut.
Ja.
Aber seit 1970 ist es auch so, dass hier Umwelt politisch eher links verortet wird. Und damit meint man ja natürlich alles, was bestehende Muster in Frage stellt. Geschlechterrollen, Wirtschaftsmodelle, Machtverteilung oder wie regiert wird und so weiter und so fort. Und das ist schon, finde ich, sehr, sehr, sehr spannend. Gefühlt hätte ich jetzt so gesagt, ein bisschen vor Greta Thunberg. Aber dann auch, wenn man das sich dann mal wirklich ein bisschen reinwühlt in die ganze Diskussion, dann haben wir seit 1970 eigentlich diese Debatte. Und dann erinnerst du dich vielleicht auch an Al Gore, den amerikanischen Vizepräsidenten, der ja dann irgendwann sehr krass auch auf die Bühnen gegangen ist, um sich fürs Klima einzusetzen, richtigerweise. Gerade auch als Amerikaner, einer der schlimmsten CO2-Killer oder auch, da spielt das Thema Umwelt ja wirklich nach wie vor immer noch im Vergleich eine recht untergeordnete Rolle. China will ich überhaupt völlig außer Acht lassen. Und da bin ich bei dir. Also in Deutschland wird wahrscheinlich nicht die Klimaschlacht gewonnen. Mhm. Aber ich denke halt einfach auch, trotzdem muss man die Ängste ernst nehmen. Und trotzdem ist es so, dass wir das ist nun mal einfach auch Tatsache, dass das Klima aus den Fugen gerät an der einen oder anderen Stelle, ist klar. Und die Auswirkungen sind jetzt gerade immer mal wieder sichtbar. Naturkatastrophen und. Nicht, dass es die nicht schon immer gegeben hätte, aber ich glaube, da sind sich einfach auch, man kann es ja auch ganz klar messen, da sind sich Forscher sicher, dass diese Angst nicht unbegründet ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das logischerweise dann, und das ist ja auch das Thema, was mit Menschen macht, und das ist auch das, was Menschen in der mentalen Gesundheit nicht unbedingt weiterbringt. Genau solche Situationen. Aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Also es ist ja nicht nur, geht ja nicht nur ums Klima. Es geht ja natürlich auch um diese ganzen anderen Themen wie KI und selbst wenn du dir überlegst, auch Zukunftsthema, Pflegenotstand. Würde man jetzt sagen, was hat denn das jetzt bitte mit Zukunft zu tun? Eine ganze Menge.
Ja, jede Menge. Rente.
Rente.
Bezahlbarer Wohnraum.
Die Rente ist sicher. Norbert Blüm, 80er Jahre.
Ja. Ja. Ja, die ist auch sicher. Also es ist sicher, dass es sie nicht geben wird.
Genau.
Ne? Aber genau. Das ist sicher. Aber,
ja, das ist ja sicher.
Aber das sind zum Beispiel, das sind wunderbare Überleitungen. Ich muss aber trotzdem nochmal den ein oder anderen Flashback nochmal bringen. Aber es ist eine wunderbare Überleitung zu, das sind reelle Gefahren. Das sind reelle Gefahren. Und die sind vor allen Dingen einfach auch berechenbar. Zu den Forschern, die du eben angesprochen hast, Klimaforscher und Kollegen, weil wir sind ja irgendwo so in einem Topf, wir Wissenschaftler. Und das sind die dann ihre Weltklimakonferenzen halten und dann auf diesen Weltklimakonferenzen darüber reden, was man ja alles dann eben sein lassen sollte. Flüge und etc. pp. Also alles so Dinge, wo man halt ein bisschen CO2 einsparen kann. Zu diesen Weltklimakonferenzen reisen die dann meistens auch im Flugzeug an, sitzen dort, trinken ihren kalifornischen Rotwein, essen ihre Jakobsmuscheln. Machen sich keine Gedanken darüber, wie dieser kalifornische Rotwein, warum von da nach X kommt, der muss transportiert werden. Und der fliegt ja nicht mit einer solarbetriebenen Drohne dahin. Der muss dahin gekarrt werden. Um die Jakobsmuscheln und den Seeteufel zu essen, musst du den erstmal fischen. Dabei werden nachweislich, werden dabei die Meere gerodet. Das heißt, einer der größten CO2-Entsorger wird im Grunde, ja, wird eigentlich kastriert.
Der blaue Planet kastriert sich selbst.
So. Und diese Forscher wollen mir sagen, dass sie Studien aufgesetzt haben mit Modellen, mit einem einzigen Faktor, und schüren damit dann Ängste. Ja, kann man machen. Funktioniert auch übrigens sehr gut. Mhm. Aber letztendlich unterliegt, und das ist das Schöne, und das hast du auch wunderbar eben gesagt, es ist ja nicht so, dass es gewisse Umweltveränderungen nicht schon gegeben hätte. Und es gibt ein sehr schönes Buch, eigentlich ein geschichtliches, gesellschaftliches Buch, das heißt The Fourth Turning, also die vierte Wende. Das ist von den Herrschaften William Strauss und Neil Howe oder Howey. Der eine ist leider schon verstorben. Die haben einfach 500 Jahre amerikanische Geschichte angeguckt und haben diese 500 Jahre oder haben in diesen 500 Jahren immer die gleichen zyklischen Muster entdeckt, die ungefähr 80 Jahre dauern. Und jeder Zyklus ungefähr 20, 22, 25 Jahre und die wiederholen sich immer wieder. Und kann ich nur jedem sehr empfehlen, das ist 1997 geschrieben und sagt unter anderem voraus, dass es in einem Zeitraum nach 1997 unter anderem zu einer Viruspandemie kommen wird. Ganz spannendes Buch. Also man muss es allerdings immer so lesen, dass man im Hinterkopf hat und man schreibt sich das am besten auf jede einzelne Seite. 1997. Wenn man das Buch liest, kriegt man Gänsehaut.
Ja.
Man kriegt Gänsehaut. Also kann ich nur jedem empfehlen. Und diese Zyklen, die in diesem Buch beschrieben sind für die Geschichte der Gesellschaft, die gibt es eben tatsächlich auch in der Natur. Die hat auch das Klima. Das müssen nicht 80 oder 100 Jahre sein. Das können auch längere Zyklen sein. Aber wir müssen einfach akzeptieren, dass es diese Zyklen gibt. Und wir müssen auch akzeptieren, dass gewisse Dinge nun mal toleriert und ertragen werden müssen. Wenn es nun mal einen heißen Sommer gibt, wenn in Dubai Regen fällt, als gäbe es kein Morgen, ja, dann ist das etwas, wo man sagen muss, und die Medien in Dubai haben gesagt, das ist der stärkste Regenfall seit 75 Jahren. Also heißt das für mich einfach ein Mann, einfach gestrickt, wenig IQ. Heißt das ja, dass für 75 Jahren muss es ja da hat auch mal so geregnet haben. Aber vor 75 Jahren hat keiner den Klimanotstand ausgerufen, wie wir es jetzt tun. Und deshalb müssen wir damit einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und zu dem Thema vorhin, Kinder in die Welt setzen. Ja, ich muss doch jemanden in die Welt setzen, der die Welt rettet. Weil ich kann es ja scheinbar nicht und meine Generation auch nicht. Also dann müssen es halt meine Kinder tun. Meine Kinder müssen die Welt retten. Dann ist es so. Deshalb tue ich der Welt einen Gefallen und setze Kinder in die Welt. Aber die müssen natürlich darauf vorbereitet werden. Die müssen wissen, dass sie die Welt retten müssen. Nämlich in welcher Form müssen sie sie retten. Und damit, wie gesagt, muss man sich beschäftigen. Und das Schöne ist, man stellt sich zwar diesen Ängsten und diesen möglichen Bedrohungen, aber vermeidet die Konsequenzen. Ich kann nicht jedes Jahr ein neues iPhone pitchen. Das iPhone wird in Indien hergestellt. Es muss von Indien nach Deutschland transportiert werden. Hallo? Hallo? CO2 oder kommt das auch mit einem solarbetriebenen Segelboot? Also, aber wenn es um Konsum geht, wenn es um Lebensmittel geht, dann sind wir nicht so CO2-sparsam. Ja, wir kaufen lieber die 40 Cent günstigeren spanischen Erdbeeren als die Erdbeeren vom heimischen Bauern. Aber die Erdbeeren aus Spanien müssen dahin gebracht werden. Ich kann 1000 Beispiele nennen. Aber wir müssen, wie gesagt, das auch ein bisschen versuchen einzugrenzen. Wieso bin ich eben auf Ende der 80er Jahre gekommen, als du gefragt hast, seit wann haben wir so dieses
Klimadiskussion.
Genau, Klimadiskussion, ganz einfach. Weil ich kann mich dran erinnern an Thema FCKW, saurer Regen, wir werden alle sterben. Der Spiegel hat 1986 den Kölner Dom abgebildet unter Wasser und hat das dann 2022 einfach nochmal gemacht. Nach dem Motto, ey, das merkt doch keiner im Zeitalter des Internets. Merkt doch keiner, dass wir dieses Cover schon mal gebracht haben. Und deshalb bin ich auf Ende der 80er gekommen. Aber wir haben Themen Bildung, Arbeitsmarkt, Rente, Pflege, Gesundheitsleistungen. Das sind reelle Gefahren. Das sind reelle Bedrohungen, weil wir am Ende des Tages überlegen müssen, wie wir das finanzieren. Darüber macht sich auch keiner Gedanken. Und bald sind wieder Wahlen. Dann stehen wir wieder alle wie die Torfnasen vor der Wahlurne und wie soll ich denn wählen? Weil wenn man sich diese Themen anguckt, bezahlbarer Wohnraum, Bildung, Rente, das steht aktuell in den Wahlbüchern und Wahlprogrammen nicht fett obendrauf. Da kümmert sich keine Sau in Anführungsstrichen politisch gerade drum. Das sind aber die Themen, die wir einfordern müssen, weil die klopfen an die Tür. Die klopfen an die Tür und auch nicht versteckt. Ich möchte mal ganz kurz hier den Sachverständigenrat zitieren zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Akute Phase der demografischen Alterung im Jahresgutachten 2023, 2024. Folgendermaßen wird der Sachverständigenrat zitiert: Mit dem Renteneintritt der Babyboomer unter dem geltenden Recht droht ein sinkendes Sicherungsniveau gesetzlicher Renten bei stark steigenden Beitragssätzen. Wer das nicht sofort verstanden hat, spult bitte einfach zurück. Das heißt nichts anderes, als dass die Rente der künftigen Generationen, die aus dem Arbeitsleben ausscheiden, nicht sicher ist. So, und das kriegt man mittlerweile wöchentlich aufs Tableau geschmiert. Aber man vermeidet die Konsequenz. Nämlich, was bedeutet das? Eigentlich müsste ich versuchen, so viel wie möglich zu arbeiten, um so viel wie möglich anzulegen, damit ich später meine Rente sichern kann. Aber wir reden permanent von Work-Life-Balance. Wir reden von 30-Stunden-Wochen, von 4-Tage-Wochen. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Und ich habe letztens jemandem, Entschuldigung, dass ich dir auch die Minuten klaue, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, Ende 20, Anfang 30 und habe darauf hingewiesen, dass es sehr viele alte Menschen in Deutschland gibt, die eben in Mülltonnen wühlen müssen. Ich habe die Geschichte auch mal kurz erzählt, ich möchte sie aber für alle, die sie vergessen haben, nochmal erzählen. Und da habe ich gesagt, während du nach Clubs guckst in der Kölner Innenstadt, suchen diese Leute nach Pfandflaschen. Wenn du in die Situation kommst und so alt bist wie diese Menschen, gibt es keine Pfandflaschen mehr. Es gibt gar kein Pfandsystem mehr. Es wird abgeschafft. So, und nach was guckst du dann? Nach was guckst du, um deine Rente aufzubessern? Und das sind Themen, die wir eigentlich auch schon im Schulunterricht bringen müssten. Weil nochmal, das sind reelle Gefahren.
Ich bin natürlich in vielen Sachen bei dir. Ich denke nur, dass wir trotzdem aber nochmal hingucken sollten und nochmal überlegen sollten, sowas, wie kommen wir denn raus aus diesem ganzen Quatsch? Also das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen, also ich mache jetzt immer nochmal so einen Zahlenblock auf, von 84,4 Millionen Menschen in Deutschland betrug die Anzahl der Frauen 42,8 Millionen und 41,6 Millionen Männer. Das heißt also, die Frauen sind in front. Und es ist so, dass 2/3, sagt eine repräsentative Umfrage von der Frauen, Angst haben vor der Zukunft. Klimaschutz, finanzielle Absicherung und. Wir sind da wieder genau bei den Themen, die wir gerade aufgemacht haben. 2/3. So, und ich denke mir, dass wir vielleicht einfach auch nochmal jetzt, wo wir sprechen, und wir haben jetzt auch schon relativ viel ausgerollt und auch schon sehr viele, ja, verschiedene Aspekte aufgezeigt. Warum ist das so und was muss man dafür tun? Und vielleicht ist es auch so, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, weil ich bin schon auch dafür, ins Tun zu kommen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir vielleicht einfach auch anfangen mit kleinen Dingen, die wir ihnen auch bewegen können, weil es ist nicht nur wichtig für die Gesellschaft, aktiv zu werden, sondern es ist auch wichtig für uns selber. Also was ich damit sagen will, ist, anstatt die nächste Schlagzeile anzuklicken, anstatt das nächste Buch zu lesen, anstatt die nächste Dokumentation sich anzugucken, wo Eisbären gerade in der Arktis absaufen, weil die Schollen nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Ich glaube, es macht relativ, also wenn wir den Begriff Future Shock nochmal bemühen wollen, dann macht es vielleicht durchaus Sinn, etwas zu verändern. Und das bedeutet, aktiv zu werden. Ob das in Organisationen ist, ob das vor der eigenen Haustür ist, ob das, keine Ahnung, das muss natürlich sinnvoll sein. Und natürlich muss man auch abwägen und natürlich muss man auch überlegen, ist diese ganze E-Auto-Diskussion für einen das richtig oder nicht. Aber ganz ehrlich, mir ist es doch scheißegal, bringt das jetzt ad hoc was oder nicht. Ich finde, jeder Versuch, also wir wollen jetzt nicht aktivistisch werden im Sinne von, wir rennen jetzt blind drauf los und machen irgendwas. Aber mir ist es tatsächlich wirklich wichtiger, dass Leute aktiv werden, dass sie sich zusammentun, dass sie auch Lust auf Veränderungen haben, dass sie nicht jetzt, es geht nicht um Radikalisierung, sondern es geht darum, einfach auch, ja, vielleicht neben der Eigenaktivität auch andere Menschen zu mobilisieren, weil sonst haben wir tatsächlich ein Problem. Ich glaube, das ist total unstrittig. Zumindest in meiner Welt ist es so, und das wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Wissenschaftler so sehen, du wirst ängstlich los, wenn du wie das Kaninchen vor der Schlange da sitzt und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und kopflos durch die Gegend rennst. Sondern du wirst die Ängste dann los, wenn du aktiv damit arbeitest und wenn du auch aktiv dagegen arbeitest. Und das ist natürlich bei diesen ganzen Zeitgeist-Themen genauso. Und das ist die Frage, muss ich den nächsten Artikel lesen, wo schon wieder drin steht, dass wir die Cola-Dosen wegschmeißen sollen, wo schon wieder drin steht, dass wir am besten mit einer gelben Tüte durch den Wald laufen und alles mitnehmen und so weiter und so fort. Und die nächste Umfrage ist, ich glaube, manchmal wird mir auch zu viel gelabert und geschrieben und zu wenig getan.
Das ist ja letztendlich auch ablesbar an Statistiken und Bilanzen. Aber selbstverständlich ist es so, wir werden nicht nur ein Problem damit bekommen, sondern wir haben einfach ein Problem damit. Ob das jetzt eine realistische oder unrealistische Verzerrung ist, ob das eine Wahrnehmungsstörung ist, das spielt keine Rolle. Am Ende wird es zu einem Problem führen und vor allen Dingen auch zu finanziell erheblichen Belastungen. Und Frauen sind, das ist, wie du es auch schon im Grunde anhand dieser Studie belegt hast, aber es gibt auch eben wirtschaftliche Studien, wo Frauen einfach in vielerlei Hinsicht gekniffen sind. Und damit, das sind letztendlich Zahlen, Fakten und Daten, mit denen man tatsächlich die Bevölkerung auch konfrontieren muss und vor allen Dingen unbequem konfrontieren muss. Deshalb taucht das nicht unbedingt in den Wahlprogrammen auf, weil in den Wahlprogrammen soll es ja darum gehen, Leute zu animieren, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu setzen. Wenn jetzt in den Wahlprogrammen gesagt wird, ja, wir haben eine Kinderarmutsrate. Wir haben eine Frauenarmutsrate in Deutschland und gehören damit weltweit zu einem hohen Niveau. Dann will das keiner hören, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Das ist aber auch Realität. Ja. Und damit muss man konfrontieren, weil dann kann man Lösungen finden. Weil das sind Themen, die wir alle anpacken können. Wir können produktiver werden. Wir können, unsere Aufgabe ist es, nochmal, der Mensch ist eigentlich dafür da, dass man sich gegenseitig dient. Ich weiß, das ist ein sehr komischer Begriff. Das ist ein Begriff, der triggert viele. Aber das ist so. Ich diene meinen Kunden. Ich bin Arzt und ich bin dafür da, dass es diesen Menschen besser geht. Dafür muss ich alles tun. Meine Aufmerksamkeit schenken, meine Konzentration, mein Wissen, wenn es vorhanden ist, und meine Fähigkeiten. Und aber wenn wir lernen, dass wir füreinander dienen, jeder für jeden, dann entstehen Synergien, dann entsteht Potenzial, dann entsteht auch mal eine positive Welle, die man nutzen kann. Aber solange wir auch da wiederum medial mit diesen Nachrichten konfrontiert werden, die wir gar nicht, also unmittelbar oder mittelbar fast beeinflussen können, aber uns das letztendlich aufladen und sich und uns dann Gedanken machen, ja, wie kriege ich mich denn da einigermaßen sortiert? Sollten wir über Dinge sprechen, die wir umsetzen können, damit wir eben gemeinsam die Themen anpacken können und auch eben ins Tun kommen. Aber solange du die unbequemen, aber reellen Gefahren nicht herauskehrst, kannst du natürlich auch nicht Maßnahmen entwickeln, was man dagegen tun soll. Irgendwo hört man mal über Pflegenotstand. Ja, bis ich Pflege brauche, das dauert noch. Und bis dahin haben wir schon eine Lösung. Oder universelles Grundeinkommen. Irgendwas kriegen wir schon gelöst. Irgendwas, ne, ein paar Roboter und dann läuft das schon. Aber die nächste Schlagzeile, wie du sie eben formuliert hast, die wirst du definitiv bekommen, weil am Ende verkauft sich das auch gut. Angst, Negativität, solche negativen Stimuli, die verkaufen sich gut. Und deshalb wird das auch wieder kommen. Und ob das dann am Ende viel auch mit wirtschaftlichen Interessen zu tun hat, wenn man das ein oder andere auch in der Klimapolitik an den Pranger stellt und dann sagt, wir müssen das und das und das umsetzen, möchte ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass es da bei diesen Forschungsergebnissen immer nur darum geht, was ist gut fürs Klima, sondern manchmal sind es auch wirtschaftliche Interessen. Das ist einfach so. Und das ist auch belegt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und bin bei dir, ich spreche mit diesen Menschen. Ich habe diese Menschen auch natürlich in meiner Familie. Ich kann das nachvollziehen. Ich möchte nicht derjenige sein, der diese Ängste befeuert. Ich möchte einfach derjenige sein, vor allen Dingen innerhalb meiner Familie, der sagt, okay, da gibt's eine Belastungssituation, lass uns mal drüber quatschen, hast du schon mal darüber nachgedacht? Weil ich möchte mich ja auch matchen. Ich möchte ja auch gucken, okay, das, was ich mir da an Hirngespinsten zusammenklaube oder niederschreibe, passt das überhaupt? Also ist das etwas, wo wir tatsächlich wo ich tatsächlich auf der Höhe bin. Und aber solange wir nicht nur so Zeitungen oder Berichterstattungen haben wie Spiegel, Stern, Express und Bild, sondern wenn beispielsweise die Zeit das nächste Thema hochkocht und am 18.04. einen Artikel rausbringt, warum Reiche nur halb so viel Steuern zahlen als die Mittelschicht, muss ich mir einfach an den Kopf fassen. Für jeden, der diesen Artikel nicht kennt, ganz kurz zusammengefasst, da werden die Steuersätze von Milliardären, Millionären und der Mittelschicht in Deutschland mit der Schweiz verglichen. So, und dann geht die Zeit hin und sagt, die deutsche Mittelschicht zahlt 43% Steuern, Millionäre 29% und Milliardäre 26%. Also mit anderen Worten, je reicher, umso weniger Steuern. In der Schweiz ist anders. In der Schweiz zahlt der Milliardär 32%, der Millionär 19% und die Mittelschicht 15%. Ich persönlich, also in anderen Worten, je mehr du in der Schweiz verdienst, umso mehr Steuern zahlst du. Und in Deutschland andersrum. Der Unterschied zwischen der Mittelschicht in der Schweiz mit 15% und der Mittelschicht in Deutschland mit 43% ist absurd. Nämlich absurd hoch. Normalerweise müsste eigentlich die Headline heißen, warum zahlt die Mittelschicht nicht so wenig Steuern wie in der Schweiz? Damit sie irgendwann zur Oberschicht gehört. Aber solange wir solche Politik, also Medienpolitik in Deutschland betreiben, wird es schwer voranzukommen. Es wird schwer.
Dann packen wir es an und jeder, wie er kann. Und danke dir erstmal für diese Folge heute. Ganz schön viel Stuff mit drin. Pickt euch was raus, was ihr gebrauchen könnt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da haben wir nämlich ein ganz anderes Thema, nämlich so geht Führung. So bleiben MitarbeiterInnen mental gesund. Lieber Burak, wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche. Ich bin mal auf den Shitstorm gespannt.
Da wird einiges kommen. Warte es ab.
Aber ist gut.
Das muss ich alles schon nicht weiter.
Man muss auch mal polarisieren. Nicht immer nur plaudern.
Gut.
Ich freue mich, mein Lieber. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.